Connection.
Schöner denken.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Wir sind immer noch auf Nippon Connection. Wir haben uns eben The Gonin Saga, den dritten Teil eigentlich angeschaut. Es gab einen 1995, dann gab es später in den 90ern noch einen und dann gibt es jetzt einen dritten Teil. Ja, wir sitzen hier zu dritt. Hendrik ist dabei und Michael von Schneeland. Hallo Michael.
Hallo, schönen Abend.
Ja, schönen Abend ist gut. Wir haben wieder mal, was ist, 1 Uhr nachts, unglaublich. Wir haben auch 129 Minuten gebraucht, um diese Gonin-Saga beim Abmetzeln und Blutvergießen zuzuschauen. Was wir ein bisschen so erwartet hatten, was ich nicht erwartet hatte, ist, dass die erste Stunde sich unglaublich damit aufhält, dass sie die vorherigen beiden Teile zitiert und irgendwie ständig drüber redet, was passiert oder was passieren soll und wer, warum, wen rächen soll. Und so nach einer halben Stunde war ich stinksauer auf den Film und nur nach einer Stunde praktisch, bis es zu einem Bankraub, oder es ist kein Bankraub, es ist ein Raub, bis es dazu kommt, finde ich, ist der Film ein totales No-Go. Ich finde, also man kann so einen Film nicht machen. Es gibt möglicherweise Gründe, warum man das sentimental toll findet, weil es in den 90ern möglicherweise Kult war. Und ich glaube, so einen Kultblick braucht man auch, um es ertragen zu können. Aber diese erste Stunde geht filmtechnisch, finde ich, gar nicht. Dann aber Gott sei Dank kommt dieser Raub und dann passiert tatsächlich ein Film mit interessanten Figuren. Es taucht ein Hitman auf, der eine Sauerstoffflasche braucht mit seiner Assistentin. Und ich muss es gleich sagen, und damit schließe ich auch fürs Erste, in der zweiten Hälfte ist auch Asami meine absolute Kultfigur. Eine Frau, die sexy ist wie die Hölle und tough wie Stahl. Das ist ganz, ganz großartig, der ich die ganze Zeit unglaublich gerne zugeschaut habe. Und ich hätte es ja so ihr gegönnt, jetzt spoilern wir auch noch gleich, dass sie am Ende keine Kugel mehr fängt und als Einzige da lebend rausgeht. Dann wäre ich endgültig versöhnt gewesen. So, und während hier die Queen-Karaoke läuft, das ist auch sehr schön, gebe ich mal an den Michael.
Ja, also, was soll ich hinzufügen? Ich finde, du hast es sehr schön beschrieben. Mit meinem Eindruck stimmt es nicht so ganz überein, denn mich hat der Film ziemlich umgehauen. Ich habe mich tatsächlich zurückgesetzt gefühlt in die 90er, zurückversetzt und auch mit diesem, ja, sehr erratisch wirkenden Anfang. Alles ist zerhackstückt, alles wird in kurzen Szenen immer so in so 2 Minuten nacherzählt, beziehungsweise erzählt kann man gar nicht sagen. Es ist eigentlich kein Erzählkino mehr, sondern es ist wirklich so ein ausschnitthaftes Assoziieren, wie jetzt überhaupt die Machtverhältnisse waren in den verschiedenen Yakuza-Clans. Dann versteht man auch gar nicht so richtig, es wird ja auch immer noch so ein bisschen diese ganze Loan Shark-Geschichte da mit erzählt, wo sie dann nachher auch diesen Raub machen und sich gleichzeitig rächen. Also laufen ja eigentlich zwei verschiedene Absichten mit ihrem eigenen Ding, das sie nachher durchziehen. Aber eigentlich ist es ja so, dass sich im Endeffekt die Söhne-Generation rächt sich an den Mördern ihrer Väter. Das ist eigentlich so die grobe Handlung und macht dabei noch Kasse. Und das ist natürlich schon ungewöhnlich, dass da überhaupt so auf die ersten Teile zurückgegriffen wird. Ich fand es ganz gut, weil die sind natürlich wirklich schon was länger her, dass wir die gesehen haben. Und Gonin 1, also ist ja dann auch der ganz bekannte, legendäre Film, wo Takeshi Kitano mit dem durchsichtigen Regenschirm vor der Garage steht und den Yakuza-Boss ummetzelt. Und das wird auch in einer kurzen Szene dann auch nochmal gezeigt. Und wie du gesagt hast, auch am Ende, also es kriegt dann immer mehr Zug und es wird dann immer narrativer auch. Es wird dann mehr oder weniger ein Erzählkino. Da hat es Action und Power und wie du gesagt hast, Asami, es gibt übrigens auch eine Asami, die arbeitet im Rotlicht, Rotlichtfilm.
Ja, okay.
Aber die wirkt wirklich wie eine Reinkarnation von Maiko Kaji als zu Sasori-Zeiten, die dann als Rächerin auftritt mit den langen schwarzen Haaren, extrem unterkühlt und sie hat eine etwas komische Vergangenheit, das weiß man, aber man weiß auch, dass sie unbarmherzig ihren Weg gehen wird und das Finale war großartig, der Abspann war großartig, der hat mich an Michael Mann erinnert, wie der Flug dann über die Tokyo Bay geht, im Hintergrund leuchtet die Großstadt und es kommt ein unglaublich toller Soundtrack zum Abschluss, wummernd, perkussiv. Also ich bin ziemlich, es ist vielleicht kein super Film, aber mich hat er total umgebügelt und es war wirklich ein großartiger Abschluss, finde ich persönlich, von diesem Festivaltag. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich kann da auch im Grunde nur dämpfern, also weil, okay, die Musik war ganz gut und auch die Schauspielerleistung so im zweiten Teil fand ich dann irgendwie reizvoll, aber den Versuch zu dem Zeitpunkt irgendwie zu verstehen, warum irgendjemand irgendwas macht, den hatte ich zu dem Zeitpunkt schon völlig und ganz und gar begraben. Ich weiß nicht, also ich habe mir irgendwann einfach nur noch gewünscht, dass er endlich aufhört und die dote umfallen, auch endlich mal dote bleiben. Also er war mir nicht, ja, er war für mich, vom Timing hat er für mich nicht funktioniert, weil er die Momente, in denen wirklich was Originelles passierte, wir sprachen eben kurz über die Darth Vader Atemmomente, ne?
Ich habe übrigens an David Lynch gedacht, ne, an Blue Velvet, wo es eine ganz ähnliche Szene gibt, ne? Wo er mit diesem Atemgerät dann da durch die Wohnung robbt. Ne?
Ja, die waren mir zu selten und es kam mir so ein bisschen vor wie das dritte Best-of-Album einer Band, die eh nur zwei Hits hatte. Also es war so irgendwie so, es hat die ganze Zeit Anlauf genommen und Anlauf genommen und Anlauf genommen und am Schluss ist ganz furchtbar viel passiert, aber das eine hat für mich nicht zum anderen gepasst. Also
wir stehen vielleicht auch die weder diese Art von Filmen vorher häufig gesehen haben. Ich glaube, außer Outrage, Beyond und so haben wir noch nicht so viel gesehen in diesem Yakuza-Kino und die ersten beiden Gronin-Teile gar nicht. Und dann sind wir natürlich, haben wir auch einen Kaltstart sozusagen. Mhm. Und dann ist auch für uns diese erste Hälfte echt die Hölle. Also für uns wäre es echt toll gewesen, wenn es eine 70-Minuten-Version gegeben hätte, die kurz vor diesem Raub einsetzt. Und dann finde ich, womit er mich im zweiten Teil versöhnt hat, nicht nur, weil er narrativer ist, Michael, da hast du völlig recht, sondern auch, dass er dann ein gesundes Maß an Selbstironie aufbringt. Also es ist, dass bestimmte Leute wieder aufstehen und weiterleben und nochmal weiter rächen können und auch die Tatsache, wie viel verschiedene Rachelinien, Rachemotive ineinander liegen. Man möchte ja ein Schaubild haben. Ja? Man möchte ja ein Diagramm zeichnen, um noch zu verstehen, wer in dieser Hochzeit am Ende da noch irgendwelche offenen Rechnungen hat. Und man muss natürlich sagen, warum die Jungs das ausgewählt haben, was offensichtlich umstritten war in der Programmmannschaft bei Nippon Connection, ist ja auch dieser Finale auf dieser Hochzeitsfeier geschuldet, mit Walzer und allem drum und dran und verkriechen unter der Bühne und hinter der Leinwand stehen und dann dem ganz großen Gemetzel, wo wirklich alles plattgeschossen wird, was im Raum ist. Also das ist dann auch schon, wenn man dann den Haut-Rauf-Effekt haben will, schöner kann man das in der Hochzeit nicht zelebrieren, oder?
Ja, das ist natürlich der große Höhepunkt ganz am Ende. Oder was heißt ganz am Ende? Der ganze Showdown geht ja sicher 20 Minuten, würde ich mal denken, schon. Auch zur Personenkonstellation kann ich dir nur beipflichten. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einem russischen Epos bei Dostoevsky, den man irgendwie ein halbes Jahr hat liegen lassen. Man möchte immer nach hinten schlagen und gucken, wer war jetzt nochmal wer und warum ist das alles überhaupt so, wie es ist? Und klar, also ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das ist die Frage, aber es nimmt auf jeden Fall eine Tradition auf, die es halt gibt im japanischen Kino. Das sind diese unübersichtlichen Filme, die man, ich meine, man muss sich auch vorstellen, früher, als es erst angefangen hat mit den DVDs, gab es ja häufig gar keine DVDs, sondern es gab ja erst mal die Video-CDs. Also die noch in schlechterer Qualität mit noch schlechteren Untertiteln saß man da und hat dann versucht, Leute zu entziffern mit einem schlechten Bild, deren Physiognomien man sowieso nicht so richtig auseinanderhalten konnte. Namen waren sowieso schwierig. Manchmal waren sie ja auch noch, es gab es ja auch noch Kopien aus China. Dann hatten diese Japaner auch noch chinesische Namen. in diesen Video-CDs. Das heißt, die haben sich angesprochen mit den japanischen Namen, aber übersetzt in den Untertiteln hatten sie dann chinesische Namen. Das muss man also auch nochmal so noch mal eine Transferleistung hinlegen. Und das war ganz klar. Irgendwo hat man das nicht alles verstanden. Aber es war halt auch klar, dem Film geht es auch nicht darum. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, sondern es geht darum, dass es einfach ein riesiges Chaos ist. Und dieses Chaos wird auch so vermittelt. Und da wird einfach, ich persönlich finde, da wird einfach der Inhalt zur Form. Der Film ist chaotisch und er vermittelt einem das und man ist auch ein Stück weit ein Opfer.
Also in dem Moment, in dem ich nichts verstanden habe, habe ich ihn verstanden.
Ja, genau.
Okay, gut, dann ist
ja
alles klar.
Ja, man versucht es zu verstehen, aber man steht eigentlich hilflos davor. Ja, ich glaube auch nicht, dass wenn du jetzt die ersten zwei Gonin-Teile anguckst, dass du das dann besser verstehst. Du müsstest wirklich den dritten Teil, glaube ich, 5-mal nacheinander anschauen, ne, um zu verstehen, wer hat jetzt nochmal welchen Vater gehabt und wie waren die Väter innerhalb ihrer Hierarchien sortiert, damit man überhaupt die Aktionen der Söhne versteht. Ne? Und ja, wer macht das schon? Also ich meine, dann muss man wirklich fragen, ist das Sinn und Zweck dieses Films? Will das der Film überhaupt? Er hätte es ja auch ganz anders machen können, wenn du das hättest verstehen sollen auf Anhieb. Also Takashi Ishii ist ja schon auch ein ganz alter, routinierter Regisseur, der weiß schon auch, wie man Filme macht. Ne? Also der hat das schon mit Absicht so gemacht. Und damit stößt man natürlich viele Leute von den Kopf. Aber ich glaube, es geht halt genau darum, man soll eben auch in diese Verwirrung kommen, die da vorherrscht.
Damit auch der zweite Teil wie auch eine Erleichterung, wie ein Relief sozusagen, wie eine Erlösung dann auch rüberkommt. Und wir sind natürlich auch in der Nische von der Nische und wahrscheinlich ist dann auch einfach Love it or leave it. Also ja, du fühlst dich davon angesprochen oder nicht. Der Film ist jetzt auch nicht gemacht, um unerfahrene westeuropäische alte weiße Männer, die sich damit nicht auskennen, glücklich zu machen. Ich glaube, da hatte der Regisseur ein paar andere Ideen und ein paar andere Vorstellungen. Aber ja, aber grundsätzlich ist natürlich schön, dass wir jetzt an den ersten Tagen hier bei Nippon schon wieder mehr Genre gesehen haben, als wir in allen deutschen Filmfestivals insgesamt sehen können. Ja? Und diese extreme Vielseitigkeit, das ist natürlich auch geil, auch wenn man dann mal eine Stunde die Zähne zusammenbeißen muss im Kinosaal. Dann hat es sich trotzdem gelohnt. Sehr schön.
Ja, ich denke auch, das ist die Qualität ein bisschen von diesem Festival hier, dass man einerseits so arthausiges, sozial relevantes Kino hat, was man vielleicht auch auf noch größeren Festivals sehen würde, wie Schlagwort Fukushima und dergleichen. Auf der anderen Seite dann aber halt dann hier so eine Spätschiene hat, wo so eine Art Midnight Madness dann abgefahren wird, ne? Und dann einfach solche Brecher halt auf einer 20 Meter Leinwand dann kommen. Mörderlaut und das Kino ist auch noch voll. Das ist ja auch das Tolle. Ne? Also es sind ja nicht nur die Qualitätsfilme in Anführungszeichen voll, sondern es sind ja auch solche Streifen voll. Und das finde ich also schon richtig super.
Ja, Creepy war vorher um 7:30 völlig ausverkauft bis auf den letzten Platz. Das finde ich auch, also von Kurosawa wieder, das finde ich auch ganz, ganz toll. Ja, also wir sind schon sehr glücklich und freuen uns auf die nächsten Filme. Hier fährt auch irgendjemand ein großes japanisches Motorrad vom Platz. Den lassen wir gerade mal vorbei. Ah, das ist eine alte Kawasaki.
Ja, hört sich auch an, als hätte ein Atemschutzgerät dabei.
Hendrik, vielen Dank. Michael, vielen herzlichen Dank. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons und geht auf schöner-denken.de, um mehr über Nippon Connection zu erfahren und auch auf Schneeland, um mehr über gute japanische und andere Filme zu erfahren. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Nippon Connection.